SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Nach dem mutmaßlichen Anschlag in München gibt es weiterhin viele offene Fragen. Während die Ermittlungen weiterlaufen, wird der festgenommene Fahrer des Autos heute einem Haftrichter vorgeführt. Der Afghane war gestern in das Ende eines Demonstrationszugs der Gewerkschaft Verdi gefahren. Mindestens 30 Menschen wurden dabei verletzt. Was im Moment über den mutmaßlichen Täter bekannt ist, fasst Ernst Weber zusammen.
Polizisten konnten ihn gestern noch am Tatort in seinem Auto überwältigen. Der heute 24-Jährige war 2016 als minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er hatte eine Aufenthaltsgenehmigung und war bis gestern nicht straffällig geworden. Derzeit werten die Ermittler die Daten von seinem Handy aus. Bislang haben sie lediglich eine auffällige Bemerkung von dem Mann in den sozialen Medien finden können. Hinweise, dass er einer islamistischen Terrorgruppe angehört, gibt es bisher nicht. Bei der Besichtigung des Tatortes betonte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, dass man Asylbewerber, die schwere Straftaten begehen, rigoros abschieben werde, auch wenn sie aus Ländern wie Afghanistan stammten. Nach dem Messerattentat von Aschaffenburg am 22. Januar ist der Anschlag in München bereits die zweite Gewalttat innerhalb weniger Wochen, für die sich afghanische Asylbewerber verantworten müssen.
US-Präsident Trump verschärft seinen Kurs in der Handelspolitik weiter. Er hat eine Anordnung unterzeichnet, die neue Vergeltungszölle vorsieht, und zwar überall dort, wo die USA zurzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Aus Washington berichtet Claudia Sarre.
Betroffen sind Waren aus verschiedenen Ländern. Auch Abgaben auf Fahrzeuge sollen bald kommen. Die Zölle sollen nicht sofort in Kraft treten. Zunächst sollen bilaterale Handelsbeziehungen überprüft werden. Die zuständigen Behörden haben 180 Tage lang Zeit, die Staaten mit den höchsten Handelsdefiziten zu identifizieren und die Zölle entsprechend anzupassen. Trump sei jedoch offen für Verhandlungen, hieß es. Der US-Präsident nutzt Zölle auch als politisches Druckmittel. Kurz nach seiner Amtsübernahme hatte er Zölle gegen China, Mexiko und Kanada verhängt, seinen Nachbarstaaten jedoch 30 Tage Aufschub gewährt. US-Wirtschaftsexperten befürchten, dass durch die Zölle und Gegenzölle die Preise in den USA steigen und das Wirtschaftswachstum verlangsamt wird.
Außerdem hat Trump angekündigt, dass er mit Russland und China über eine nukleare Abrüstung sprechen will. Das sagte er im Weißen Haus. Allerdings müssten sich vorher die Dinge beruhigt haben, so Trump. Er strebe an, dass die Militärhaushalte um die Hälfte reduziert würden. Denn mit dem, was jetzt schon an Atomwaffen vorhanden sei, könnte man die Welt 50 bis 100 Mal komplett zerstören. Das Geld könnte anders investiert werden. In den Staatsgebieten von Rumänien und Moldau sind offenbar russische Drohnen explodiert. Beide Länder grenzen an die Ukraine. Das rumänische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe Fragmente zweier Drohnen gefunden. Die NATO sei verständigt worden. Das Außenministerium in Moldau erklärte, es schließe ein russisches Kulturzentrum aus Protest gegen die Verletzung seines Luftraums. Der russische Botschafter sei einbestellt worden. Mexiko drängt darüber nach, Google zu verklagen, weil beim Kartendienst Maps seit einer Woche teilweise Golf von Amerika und nicht mehr Golf von Mexiko angezeigt wird. Was die Nutzerinnen und Nutzer sehen, kommt darauf an, wo ihr Standort ist. Wer den Kartendienst in den USA benutzt, bekommt den Golf von Amerika angezeigt. Bei Nutzern in Mexiko steht weiter Golf von Mexiko. In anderen Ländern stehen beide Varianten. US-Präsident Trump hatte in einem seiner ersten Dekrete angeordnet, die Bucht vor den USA und Mexiko umzubenennen. Mexiko wehrt sich dagegen. Die Tarifverhandlungen im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg sind gescheitert. Das hat die Gewerkschaft Verdi erklärt. Grund sei ein nur wenig verbessertes Angebot der Arbeitgeber. Die Gewerkschaft bereitet nun nach eigenen Angaben eine Urabstimmung vor. Stimmen dabei mehr als 3/4 der Mitglieder zu, seien unbefristete Streiks möglich, so Verdi. In Berlin ist am Abend die 75. Berlinale feierlich eröffnet worden. Bei dem Internationalen Filmfestival werden nun bis zum 23. Februar 240 Filme gezeigt. Von der Eröffnungsgala berichtet Christina Hortenbach.
Iris Berben, Jessica Schwarz, Christian Friedel, Heike Makatsch, Alexandra Maria Lara. Zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler waren zur Eröffnung der 75. Berlinale gekommen. Zum Jubiläum wurden historische Filmausschnitte gezeigt. Moderatorin Desiree Nosbusch begrüßte nicht nur die Jury unter der Leitung von Regisseur Todd Haynes auf der Bühne des Berlinale-Palastes, sondern auch die neue Chefin Trisha Tuttle. Die gebürtige Amerikanerin sagte, sie hoffe, dass die Menschen durch Filme einander Gehör schenken. Höhepunkt des Abends, der Ehrenbär für die schottische Schauspielerin Tilda Swinton. Ihre Rede war nicht nur ein Plädoyer für den Film, sondern auch für Menschlichkeit. Das Kino sei ein Licht in der Dunkelheit, das nie erlischt, so Swinton.
In der Fußball-Conference League hat der 1. FC Heidenheim gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. Die Heidenheimer gewannen das Hinspiel beim FC Kopenhagen mit 2:1. Dabei lagen sie zur Halbzeitpause noch mit 0:1 zurück, berichtet unsere Sportreporterin Ann-Kathrin Rose.
Der Treffer von Larsson für Kopenhagen kurz vor der Pause zwar verdient, für den FCH aber bitter. Der fand nach dem Seitenwechsel besser in die Partie und drehte das Spiel dank der Treffer von Keller in der 59. Minute und Siersleben 5 Minuten vor Schluss. Die Entscheidung um den Einzug ins Achtelfinale fällt am kommenden Donnerstag auf der Ostalb. Dann empfangen die Heidenheimer Kopenhagen zum Rückspiel vor heimischem Publikum.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen ist es frostig und auf den Straßen auch verbreitet glatt. Vor allem im Süden Baden-Württembergs gibt es teils kräftige Schneeschauer. Am Tag fallen dann nur noch örtlich ein paar Flocken, sonst bleibt es längere Zeit trocken. Neben dichten Wolken kommt auch mal die Sonne raus. In der Westeifel, in der Ortenau und im Hegau wird es am freundlichsten. -4 Grad gibt es höchstens am Nachmittag in Rottweil und +4 Grad werden es in Worms. Oberhalb von rund 500 Metern herrscht heute Dauerfrost. Und der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus nördlicher Richtung.
SWR aktuell, Hintergrund.
Vor einem Jahr hatte sie wahrscheinlich kaum einer mehr auf dem Schirm. Jetzt sind Heidi Reichenegg und Jan van Aken das unangefochtene Spitzenpersonal bei der Linken. Wie so oft bei Parteien des linken Spektrums, im Duo, jung und alt, aus Ost und West, Frau und Mann, der Mix soll's also für die Linke richten. Und gerade scheint es so, als könnte diese Rechnung aufgehen. Die Partei ist erstmal aus ihrem Umfragetief heraus und kann auf den Wiedereinzug in den Bundestag hoffen. Welchen Anteil daran das Spitzenduo hat, das berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Von den meisten Politikern müssen Eltern ihren Kindern erzählen. Bei Heidi Reichenegg ist das andersherum. Die kannten viele Kids schon vor den Erwachsenen. Social Media sei Dank. Denn da ist die linken Spitzenkandidatin ein Star und war lange Zeit die einzige Nicht-AfDlerin, die im Netz wirklich erfolgreich war. Unter anderem mit solchen Beiträgen.
Wir nehmen den Leuten, die so unfassbar reich sind und nicht wissen, wohin mit dem Geld, das Geld einfach weg. Das haben wir früher auch mal gemacht. Das nannte sich irgendwie Vermögensteuer. Genau, richtig gute Sache, haben dann aber so ein paar Vollpfosten wieder abgeschafft.
Heidi Reichenecks kurze Videos werden auf Instagram, TikTok und YouTube millionenfach angesehen. Und sie spricht die Netzsprache wohl auch deshalb so gut, weil ihre eigene Jugend noch gar nicht so lange her ist. Geboren wurde sie 1981 in Merseburg in Sachsen-Anhalt.
Ich bin Ossi.
Und sie ist stolz darauf.
Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass gerade Frauen im Osten ein ganz anderes Selbstbewusstsein mitbekommen haben. Also da war die Situation traditionell einfach ein bisschen anders. Da war die Rollenverteilung traditionell ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist ein guter Hintergrund für so einen harten Politikbetrieb.
Allerdings tritt sie auf Platz 1 der linken Landesliste in Niedersachsen an. Hier arbeitete die Politikwissenschaftlerin unter anderem in der Radikalisierungsprävention und in der Jugendhilfe. Seit 2021 ist Heidi Reichenegg für die Linke im Bundestag, seit 2023 als Vorsitzende ihrer Gruppe, mit gerade mal 36. Ihr Co-Spitzenkandidat blickt da schon auf eine längere Karriere zurück. Der 63-jährige Jan van Aken ist promovierter Biologe und arbeitete unter anderem für die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation. Und er ist schon lange genug im Politbetrieb dabei, um in den Bundestagsarchiven aufzutauchen. Zum Beispiel mit solchen Sätzen aus dem Jahr 2012, als er den FDP-Abgeordneten Martin Lindner angeht.
Zu dem ich erst einmal sagen muss, dass ich es unerträglich finde. Jedes Mal, wenn hier eine Frau redet, dann macht der arrogante Zwischenrufe dieser Macho, das ist sowas von wenig zu ertragen und kraut sich da seine Eier. Das geht überhaupt nicht mehr.
Seit van Akens ersten Bundestagsjahren hat sich einiges für ihn geändert. Am offensichtlichsten, er ist seit vergangenem Herbst Co-Parteichef. An seiner Wortwahl allerdings hat sich nicht viel getan. Auch heute nimmt er kein Blatt vor den Mund und auch heute trifft es häufig die FDP.
Ich kann die Gesichter von Lindner und Kubicki und wie sie alle heißen nicht mehr sehen und ich kann auch ihren asozialen Kram nicht mehr hören. Alle, die jetzt anfangen über Abschiebung nach Syrien zu reden, sind einfach nur, und entschuldigen Sie die Wortwahl, das sind einfach nur verkommene Drecksäcke.
Das kommt nicht überall gut an. Jan van Akens Kritiker meinen, wer für Toleranz, Respekt und soziales Miteinander wirbt, sollte so nicht sprechen. Aber bei den Wählerinnen und Wählern scheint es zu ziehen. Das linke Spitzenduo gilt als authentisch, als echt. Und das scheint die Partei aus dem Umfragetief zu hieven. Was auch daran liegt, dass Heidi Reichenegg ihre erfolgreiche Online-Performance auf die reale Welt übertragen konnte. Unter anderem mit ihrer aufsehenerregenden Rede, nachdem Union und AfD gemeinsam für eine Verschärfung der Migrationspolitik stimmten.
die Mehrheit mit der AfD nicht in Kauf genommen. Das sind keine Zufallsmehrheiten. Sie haben diese Mehrheiten gesucht. Gemeinsam mit der FDP haben Sie diese Mehrheiten gezielt gesucht. Und das ist das verdammte Problem. Und Sie verstehen es bis jetzt noch nicht.
Spätestens mit dieser emotionalen Ansprache hat die Linke das Tor zum Bundestagseinzug wieder ein Stück weit aufgestoßen. Sollte der Partei dieser Kuh gelingen, dann wird es auch ein Verdienst der beiden Dampfsprecher Heidi Reicheneck und Jan van Aken sein.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Zum letzten Mal vor der Bundestagswahl kommt heute in Berlin der Bundesrat zusammen. Für unseren Hauptstadtkorrespondenten Jim Bob Nikschas ist er eine der wenigen Konstanten in dieser politisch unruhigen Zeit.
Er macht einfach immer weiter und weiter und weiter. Der Bundesrat kommt heute schon zu seiner 1051. Sitzung zusammen. Das sind deutlich mehr Sitzungen, als die Biografie von Angela Merkel Seiten hat. Denn die sogenannte Länderkammer hat als Institution kein Ablaufdatum, im Gegensatz zu Bundestag und Bundesregierung, die sich ja alle 4 Jahre neu zusammensetzen. Der Bundesrat hat sich nur einmal konstituiert, und zwar am 7. September 1949 in Bonn. Die erste Sitzung dauerte gerade einmal 41 Minuten. Darüber können die Beteiligten heute nur schmunzeln. Denn unter 2 bis 3 Stunden kommen sie selten raus, wenn sie über Gesetze aus dem Bundestag beraten, ihnen zustimmen oder sie doch in den Vermittlungsausschuss schicken. Alle Länder wollen schließlich mal zu Wort kommen, wenn sie ihre Regierungschefs oder Minister schon extra alle paar Wochen in die Hauptstadt schicken und die Berliner Blase daran erinnern, wer die vielen neuen Gesetze oft vor Ort in die Tat umsetzen muss. Der Bundesrat ist so etwas wie die große Bühne des Föderalismus hier in Berlin und in diesen Zeiten so etwas wie der Marathonläufer, wenn sonst schon allen die Puste ausgeht. Er läuft einfach. Immer weiter.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Führende Politiker und Diplomaten treffen sich von heute an in München zur jährlichen Sicherheitskonferenz. Mit Spannung wird dabei die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance erwartet. Dabei wird wohl vor allem ein Thema auf der Agenda stehen, berichtet Ingo Lierheimer aus München.
Monatelange Planungen der Veranstalter sind durch Trumps Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin Makulatur geworden. Die Münchner Sicherheitskonferenz wird sich nach dem Vorstoß des neuen US-Präsidenten vorrangig um das mögliche Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beschäftigen. Die Agenda setzen dabei die USA, die unter anderem klargemacht haben, dass die Europäer für die Sicherheit der Ukraine einstehen müssten. Nicht nur deswegen sieht der Chef der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, die europäischen Länder in der Pflicht. Das bedeutet auch, dass Europa an möglichen Friedensverhandlungen teilnehmen müsse. Diese würden aber nicht in München geführt, da russische Vertreter nicht eingeladen seien. Aber schon heute wird ein Treffen des ukrainischen Präsidenten unter anderem mit dem US-Vizepräsidenten und US-Außenminister erwartet.
Trotz des mutmaßlichen Anschlags auf eine Verdi-Demonstration in München will die Gewerkschaft heute ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst fortsetzen. Streikkundgebungen sollen aber teilweise still und ohne bunte Fahnen als Gedenkzüge stattfinden. In Baden-Württemberg ist vor allem der Raum Pforzheim von den Arbeitsniederlegungen betroffen. Mehr von SWR-Reporter Eckehard Jaime.
In der dritten Streikwoche für den öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg stehen heute Pforzheim, der Enzkreis und Gemeinden im nördlichen Landkreis Karlsruhe im Fokus. Verdi hat die Beschäftigten von Kitas, Verwaltungen, Bauhöfen und Zulassungsstellen zum Ausstand aufgerufen. Bestreikt werden in Pforzheim auch die Stadtwerke und das Theater. Am Vormittag ist dort ein Demonstrationszug mit einer Kundgebung auf dem Waisenhausplatz geplant. Die Gewerkschaft erwartet rund 400 Teilnehmer. Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst unter anderem 8% mehr Lohn. Die Tarifverhandlungen gehen am Montag in die zweite Runde.
Von Warnstreiks zum sogenannten Klimastreik. Gut eine Woche vor der Bundestagswahl protestieren heute in ganz Deutschland Menschen für mehr Klimaschutz. Aufgerufen dazu hat die Bewegung Fridays for Future. Dominik Bartoschek aus unserer Umweltredaktion berichtet.
Bundesweit sind nach Angaben von Fridays for Future über 130 Aktionen geplant, viele davon auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. So wird am Nachmittag unter anderem in Mainz und Koblenz, in Stuttgart und Karlsruhe demonstriert. Vielerorts rufen auch die Kirchen zur Teilnahme an den Demos auf. Zu den Forderungen der Demonstrierenden gehört unter anderem, dass Deutschland bis 2035 klimaneutral wird. Das wäre 10 Jahre früher als derzeit vorgesehen. Außerdem ein Ausstieg aus der Nutzung von Erdgas und eine stärkere Besteuerung von Superreichen. Von dem heutigen Protesttag kurz vor der Bundestagswahl erhoffen sich die Veranstalter aber auch, dass der Klimaschutz wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Zuletzt gab es viel Kritik daran, dass das Thema im Wahlkampf so gut wie keine Rolle spielt.
Wie geht es weiter mit den insolventen DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz? Darüber sprechen heute alle Beteiligten in Mainz bei einem runden Tisch, zu dem Landesgesundheitsminister Hoch von der SPD eingeladen hat. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass das Deutsche Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz komplett aus der Krankenhausversorgung aussteigen will. Für die insolventen Kliniken müssen nun neue Träger gefunden werden. Das Land hatte schon vor dem runden Tisch angekündigt, dass es sich an der Rettung der Krankenhäuser nicht finanziell beteiligen wird. Im sogenannten Höri-Mordprozess soll heute am Landgericht Konstanz das Urteil fallen. Ein 49 Jahre alter Mann ist wegen Mordes aus Habgier angeklagt. Er soll im Sommer 2019 den Halbbruder seiner damaligen Freundin auf der Halbinsel Höri am Bodensee getötet haben. Einzelheiten von SWR-Reporterin Verena Katschka.
Der Fall sorgt seither für Schlagzeilen, auch über die Bodenseeregion hinaus. Denn viele Jahre konnten die Ermittler trotz intensiver Suche keine Leiche finden. Erst vor Gericht kam dann die Wende. Der Angeklagte verriet, wo er sein Opfer vergraben hatte. Nämlich in dessen Garten am Haus, sorgfältig verpackt, sodass Spürhunde nichts riechen konnten. Die Staatsanwaltschaft hält die Tat für Mord und will eine lebenslange Haftstrafe erreichen. Die Verteidigung geht von Körperverletzung mit Todesfolge aus und fordert 7 Jahre Haft.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.